Ja, ganz herzlichen Dank, ihr beiden, für das Musikstück, für das Lied, das ihr uns vorgetragen habt, und Doreen für die Begleitung. Ja, liebe Gemeinde, ich bin heute zum ersten Mal bei euch in Wolfratshausen und so der eine oder andere hat mich auch nochmal so angesprochen und deshalb noch ein paar Worte zu mir selber, wer ich denn eigentlich bin. Wahrscheinlich ist dem einen oder anderen bekannt, aber vielleicht nicht allen. Stefan Rebensburg ist mein Name, den habt ihr heute schon das ein oder andere Mal gehört und vielen Dank auch für die freundliche Begrüßung. Ich bin seit jetzt gut einem Jahr in die Vereinigung gewählt worden und habe dort die Aufgabe des Sekretärs der Bayerischen Vereinigung übernommen und habe auch die Aufgabe für den Bereich Gemeindeaufbau und Evangelisation. Davor war ich Prediger in Augsburg und davor war ich Prediger in München für auch verschiedene Gemeinden, Nymphenburg, Pasing, Waldfrieden, das waren so die Gemeinden, in denen ich tätig war. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, 22 und 19 Jahre alt, also schon ein bisschen älter, aus dem Gröbsten raus, wie man so sagt, aber doch immer noch Kinder. Und von dort her freue ich mich auch heute bei euch zu sein. Ich bringe euch auch ganz herzliche Grüße mit von Wolfgang Dorn, unserem Vorsteher, und Martin Böhnhardt, unserem Schatzmeister und auch Abteilungsleiter für Jugend. Sie lassen euch auch ganz herzlich auch grüßen. Ja, und jetzt möchte ich einsteigen in das Thema der Predigt. Und ich möchte mit einem kleinen Fragewörtchen beginnen, das wir wahrscheinlich alle kennen. Einem kleinen Fragewörtchen, mit dem Kinder ihre Eltern manchmal bis, ich sag mal, in den Wahnsinn hineintreiben können. Ein einziges Wort mit einem Fragezeichen hinten dran. Und ihr kennt dieses Wörtchen alle. Genau. Warum? Warum? Kleine Kinder fragen immer wieder nach dem Warum. Wenn sie größer werden, fragen sie auch nach dem Warum. Und manchmal glaubt man als Elternteil, jetzt habe ich eine gute Antwort gefunden. Und schon kommt gleich das nächste Warum hinterher. Aber es sind doch nicht nur die Kinder, die diese Frage nach dem Warum haben. Wir Erwachsene fragen sie manchmal auch, stellen diese Frage auch. Warum? Und solch eine Begebenheit geht es auch heute in der Geschichte der Bibel, die ich herausgesucht habe, über die ich heute predigen möchte. Und wir finden diese Begebenheit im 9. Kapitel des Johannesevangeliums. Und wenn ihr eure Bibel dabei habt, lade ich euch ein, sie aufzuschlagen und mir diese Begebenheit mit mir auch anzuschauen. Johannes Kapitel 9, und ich möchte dort die ersten 7 Verse lesen. Der Apostel Johannes berichtet hier etwas, was Jesus erlebt hat. Vers 1. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und er sprach zu ihm: Geh zum Teich Siloa, das heißt übersetzt, gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Soweit diese Begebenheit aus dem Johannesevangelium, aus dem 9. Kapitel. Ich finde, das ist eine interessante Geschichte. Und ich muss sagen, ich habe die Geschichte schon häufig gelesen und irgendwann gab es noch so einen Punkt, dass ich gesagt habe, Mensch, es ist ja doch mehr als nur irgend so eine Geschichte in der Bibel, die man immer so liest. Und ich habe sie mir genauer angeschaut und bin dann doch auf so ein paar Dinge aufmerksam geworden, die mich dann haben nochmal auch innehalten lassen. Interessant finde ich zunächst einmal am Beginn dieser Geschichte, dass dort ein Blinder wohl am Straßenrand sitzt und Jesus sieht ihn und die Jünger sehen ihn. Und was sofort auffällt ist, alle nehmen das Gleiche wahr, nämlich einen Blinden, und dennoch stellt sich jeder andere Fragen. Jedem geht etwas anderes durch den Kopf und das ist ja ganz normal, so ist das in unserem Leben ja auch. Die Jünger, die fragen nach dem Warum. Warum ist er blind? Weil er selbst etwas falsch gemacht hat oder weil seine Eltern etwas falsch gemacht haben? Das ist ihre Frage, die sie hier haben. Und Jesus? Jesus macht deutlich, diese Frage hilft euch überhaupt nicht weiter. Es geht gar nicht um diese Frage, sondern es soll die Größe Gottes offenbart werden an ihm, sagt Jesus. Und daran merken wir schon, dass hier Dinge wahrgenommen werden, aber zwei unterschiedliche Blickrichtungen damit auch verbunden ist. Die Jünger fragen nach Schuld. Wer ist schuld, dass er krank ist, dass er blind ist? Und somit stellen sie auch die Frage nach Ursache und Wirkung. So denken wir Menschen eben. Da passiert etwas und es hat auch eine Wirkung. Was ist der Grund für dieses Leid, für die Blindheit dieses jungen Mannes? Und für die Jünger war klar, da gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Leben des Blinden oder vielleicht auch zwischen dem Leben seiner Eltern und seiner Blindheit. Wenn jemand leidet, hat das Gründe. Das ist so das Credo, das ist so eine Überzeugung, die sie dort haben. Und Jesus, er geht überhaupt nicht darauf ein und sagt, wenn ihr diese Frage stellt, dann kommt ihr nicht weiter, weil weder das eine noch das andere richtig ist. Das waren ja die zwei Lösungsmöglichkeiten, die die Jünger hatten. Also entweder er selbst oder seine Eltern. Und Jesus sagt, ja, weder das eine noch das andere hilft euch weiter. Die Größe Gottes soll an ihm offenbart werden. Und damit merken wir schon, es sind zwei Blickrichtungen. Die Jünger schauen in die Vergangenheit. In der Vergangenheit, im Leben des Blinden oder im Leben der Eltern, da liegen die Gründe für diese Blindheit. Und Jesus sagt, nein, die Gründe findet ihr dort nicht. Und Jesus schaut nach vorne und sagt, dieser junge Mann ist blind und ihr werdet die Größe Gottes erkennen an dem, was jetzt noch passieren wird. Er hat also einen ganz anderen Blickwinkel, eine andere Blickrichtung. Er schaut nach vorne. Und so sind die Jünger eben davon ausgegangen, dass sie in der Vergangenheit Antworten finden. Da hat jemand etwas falsch gemacht und jetzt muss der Blinde dafür leiden. Der Mensch handelt und Gott bewertet unser Handeln. Und das ist ja auch nicht ganz falsch, aber ist es auch ganz richtig? Ich glaube nicht. Denn das führt ja dazu, und das merken wir auch im weiteren Verlauf dieser Geschichte, dass die Leute sagen, wem es gut geht, der hat in seinem Leben alles richtig gemacht, der ist von Gott gesegnet. Wer krank ist, der braucht sich nicht zu beschweren. Denn entweder hat er oder seine Eltern oder sonst jemand etwas falsch gemacht und das ist nun sozusagen die gerechte Strafe, die man dafür bekommt. Und wir merken schon, diese Gleichung, die geht eben nicht immer auf. Also ein Beispiel. Es ist für uns, glaube ich, alle klar, dass unser Lebensstil auch etwas damit zu tun hat mit Krankheiten, die man bekommen, und ich sage jetzt mal kann, nicht muss. Ein Beispiel, mein Urgroßvater, er ist 99 Jahre alt geworden und er war in der Zeit seines Lebens ein kräftiger Raucher, Zigarrenraucher. Er lebt schon lange nicht mehr, wann war das so, in den 70er Jahren oder so, da sagt er immer, Stefan, ach, Rauchen schadet gar nicht. Das ist nur ein Märchen, was uns da immer erzählt wird, schau mich an, ich bin gesund. Und tatsächlich, er war Zeit seines Lebens gesund, obwohl er ein starker Raucher war. Und er sagt immer, das brauchst du nicht zu glauben, Rauchen schadet nicht. Ja, hatte er recht? Ja, ihm ging es gut. Aber wir wissen natürlich heute, und das weiß wahrscheinlich jeder, dass natürlich ein Zusammenhang besteht zwischen Rauchen und Krankheiten. Allerdings wissen wir auch, dass das nicht zwangsläufig der Fall ist. Es gibt Leute, wie mein Urgroßvater, die rauchen ihr ganzes Leben und bekommen nie Krankheiten, die damit zusammenhängen. Und andere, die haben vielleicht nie geraucht und bekommen trotzdem Lungenkrebs. Also insofern, es bestehen Zusammenhänge, aber nicht zwingend. Und Jesus macht hier also auch deutlich, man findet die Antworten eben nicht immer in der Vergangenheit. Ich möchte so sagen, Leid ist auch manchmal sinnlos. Und Jesus macht deutlich, durch dieses Leid dieses jungen Mannes, da soll uns etwas Neues gezeigt werden, nämlich die Größe Gottes. Das ist es, was er uns vor Augen stellen möchte. Und so wird Jesus aktiv. Er heilt diesen jungen Mann. Und wenn Jesus heilt, wie macht er das? Wir haben auch in unserem Bibelgespräch unter der Woche, in unserem Thema, ja, davon auch kurz gesprochen. Oft, und ich habe das auch immer so vor Augen, geht es darum, dass da jemand zu Jesus kommt und Jesus sagt ihm, dein Glaube hat dir geholfen oder so etwas Ähnliches. Und dann wird derjenige auch gesund. Manchmal genügt ein Wort. Manchmal muss der Kranke nicht mal selbst zu Jesus kommen. Da kommt der römische Hauptmann und sagt, zu Hause liegt mein Knecht krank und sagt, und Jesus, du bist so mächtig, du musst gar nicht zu mir nach Hause kommen. Und dann ist ein Wort von dir genügt und Jesus sagt ein Wort. Und nachher kann sogar der Hauptmann noch genau auf die Uhr schauen und stellt fest, genau in dem Moment tatsächlich wurde mein Knecht gesund. Und hier? Hier macht das Jesus wieder einmal ganz anders als sonst. Und ich stelle fest, Jesus durchkreuzt immer wieder so meine Vorstellungen. So auch hier. Denn was macht er? Ich meine, wir lesen das so, als wäre das das Normalste der Welt, was hier in Vers 6 steht. Aber Jesus, er spuckt auf die Straße, macht aus seiner Spucke und dem Dreck der Straße, also irgend so ein Feldweg oder was das ist, daraus macht er einen Brei. Und diesen Brei, den legt er dem Blinden auf die Augen. Oh, da schüttelt es mich ja. Richtig unästhetisch, oder? Was Jesus da macht. Warum macht das Jesus so? Warum kann er nicht einfach ein Wort sagen? Wir wissen es nicht. Es wird nicht erklärt in der Bibel. Vielleicht hat es dem Blinden geholfen, so leichter zu glauben. Aber auch das ist Spekulation. Auf jeden Fall geht der Blinde jetzt zum Teich Siloa. Und er geht zu diesem Teich und wäscht sich. Und Johannes übersetzt nicht zufällig dieses Wort Siloa, sondern er macht deutlich, dieser Teich heißt Gesandt. Er macht damit auch deutlich, dass eben die Heilung nicht in dem Teich liegt oder in dem Wasser oder in irgendeiner Magie oder vielleicht auch in dem Speichel, in dem Brei, sondern die Heilung liegt in dem, der gesandt ist. Jesus Christus. Und so geht er zum Teich, wäscht sich und kommt sehend wieder. Eine tolle Geschichte. Ein richtiges Happy End, könnte man an der Stelle auch sagen. Und ich muss sagen, ich liebe die Geschichte auch deshalb, weil hier in Johannes 9 auch mal erzählt wird, wie es weitergeht, wenn jemand geheilt wurde. Also wir haben viele Geschichten im Neuen Testament, wo berichtet wird, dass Leute zu Jesus kommen, dass sie geheilt werden und dass sie dann wieder nach Hause gehen oder sonst irgendwo hingehen. Aber wir wissen nicht, was ihnen dann widerfahren ist. Aber hier in Johannes 9 wird einmal vielleicht auch beispielhaft berichtet, wie es Menschen ergeht, die Jesus begegnet sind und geheilt wurden. Und schauen wir uns das mal an, was hier passiert ist. Der Geheilte geht jetzt nach Hause. Alleine da stellt sich schon die Frage, wie hat er denn den Weg nach Hause gefunden? Hat er die Augen wieder geschlossen? Weil also in der Dunkelheit kannte er sich ja aus. Man konnte ihm nicht sagen, am gelben Haus musst du links abbiegen. Also das war ja für ihn eine ganz neue Erfahrung, jetzt sehen zu können. Also wir können es wahrscheinlich alle nicht vorstellen, weil wir nicht blind waren unser halbes Leben und plötzlich sehen können. Das muss etwas Gewaltiges für ihn gewesen sein. Auf jeden Fall kommt er nach Hause. Und was passiert? Seine Nachbarn, die Leute, die mit ihm dort leben, die wundern sich und fragen sich, sag mal, ist er das? Sag mal, ist das hier unser Nachbar, unser Blinder? Das kann doch gar nicht sein. Und die einen sagten auch, nee, das ist er nicht, das ist nur ein Doppelgänger, der sieht ihm ähnlich. Und wieder andere sagten, nee, das muss er doch sein. Und erst als der Geheilte dann also auch sagt, ich bin es in Vers 10, dann nehmen sie es an und fragen, aber wie kann das denn geschehen? Du bist doch heute Morgen noch blind aus dem Haus gegangen und jetzt am Mittag kommst du sehend nach Hause? Also ich würde mich auch wundern, wenn mein Nachbar blind wäre und geht morgens aus dem Haus und kommt abends sehend wieder. Kann man gut nachvollziehen, dass die Nachbarn fragen, sag mal, was ist denn da passiert? Und er gibt ihnen die Antwort in Vers 11. Der Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und strich ihn auf meine Augen und sprach, geh zum Teich Siloa und wasche dich. Ich ging hin und wusch mich und wurde sehend. Und die Leute fragen dann, ja, wo ist denn dieser Jesus? Sag mal, wo ist das denn? Aber Jesus war nicht mehr da. Und sie sagen, das ist aber eine komische Geschichte, die du uns dort erzählst. Und sie sagen, da müssen wir doch mal auf den Grund gehen. Da müssen wir doch mal nachschauen. Kommt ihr das denn nicht komisch vor, was da passiert ist? Und weil niemand da ist, den man großartig fragen kann, Jesus ist nicht mehr da, bringen sie ihn eben zu den Fachleuten der damaligen Zeit. Und das waren die Pharisäer. Und so bringen sie ihn zu den Pharisäern und sagen, ihr müsst euch das mal anschauen, was hier passiert ist. und uns mal eine Antwort geben, was es denn damit auf sich hat. Und so wollen wir weiterlesen, Vers 13 und 14. Da führten sie ihn, der vorher blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Brei machte und seine Augen öffnete. Naja, wenn wir das schon hören, es war jetzt Sabbat, dann wissen wir schon, was da auch wieder passiert. Es war Sabbat. Und damit hat Jesus gegen die Vorstellungen der Leute damals verstoßen. Und ich kann das auch ein wenig nachvollziehen, dass die Pharisäer sich darüber ärgern und sagen, also der war jetzt 20 Jahre oder so blind, wir wissen es nicht genau, es war ein junger Mann. Da hätte es doch jetzt auch noch am Sonntag gereicht, wenn du ihn hättest wieder sehen machen können. Warum musst du das an einem Sabbat tun? Das macht man nicht am Sabbat. Und das haben eigentlich alle Leute so gesehen damals. Das macht man nicht am Sabbat. Aber Jesus hat das am Sabbat gemacht. Er hat geheilt. Er hat sich nicht vor den Vorstellungen der Menschen hier gefangen nehmen lassen, sondern ihm war ganz offensichtlich wichtiger, dass dieser junge Mann auch am Sabbat seine Heilung erlebt und dass er wahrscheinlich diesen Sabbat nie wieder aus seinem Leben auch vergessen wird. Und so hat er ihn geheilt. Aber das führt eben auch dazu, dass es zu großen Diskussionen kommt. Und interessant finde ich es auch, es ist eine der ganz wenigen Begebenheiten, wo deutlich wird, dass diese Handlung Jesu zu einem Streit führt, und zwar innerhalb der Pharisäer. Es geht sogar so weit, dass es jetzt heißt in Vers 16, da sprachen einige der Pharisäer, dieser Mensch ist nicht von Gott, also sie meinen damit Jesus. Jesus ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sprachen, also andere Pharisäer sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand Zwietracht unter ihnen. Also ich stelle mir die Pharisäer immer so als eine Gruppe vor, die sich immer einig ist. Aber hier ist es ganz offensichtlich so, dass sie nicht einig sind, dass sie einen Streit untereinander haben. Johannes berichtet das. Und zwar, weil die eine Gruppe eine andere Auffassung hat als die andere. Also dort sind die einen Pharisäern und die argumentieren, und ich finde, das kann man auch nachvollziehen, die sagen, dieser Mensch, also dieser Jesus, der ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Der macht, was er will. Der hält sich nicht an die Gebote Gottes. Das ist der Vorwurf, den sie Jesus machen. Und so sagen sie, Jesus übertritt den Sabbat. Und wenn er schon nicht die Gebote Gottes hält, dann kann er auch mit Gott nicht verbunden sein. Ganz einfach, so ist das nun mal. Das ist die Argumentation der einen Gruppe. Und die andere Gruppe, die sagt, aber jetzt schaut euch doch mal an, was hier passiert ist. Da ist ein Blinder gesund geworden. Das kann doch kein normaler Mensch sein, der so etwas macht. Da muss doch Gott seine Finger im Spiel haben. Der merkt schon, das gleiche Ereignis, zwei ganz unterschiedliche Blickwinkel. Und ich muss sagen, ich glaube auch, dass ich weiß, wer zu dieser zweiten Gruppe der Pharisäer gehört. Denn wir finden ein paar Seiten vorher im Johannesevangelium jemanden, der genau mit der gleichen Argumentation auftritt. Wenn ihr mal aufschlagen wollt, könnt ihr im dritten Kapitel in Johannes 3 aufschlagen, den Vers 2. Da kommt nämlich ein Pharisäer nachts zu Jesus mit dem Namen Nikodemus. Und er spricht zu ihm, Vers 2, Johannes 3, Vers 2, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Also er sagt schon mal, Jesus, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Und woran macht er das fest? Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Das ist das gleiche Argument wie hier in Johannes Kapitel 9. Er sagt, du tust solche Zeichen und Wunder. Daran sieht man, Gott muss mit dir in Verbindung sein. Aber gleichzeitig macht auch Nikodemus deutlich, und wir verstehen dich nicht, Jesus, du verwirrst uns. Du machst so vieles anders, als wir es bisher, wie wir es bisher verstanden haben. Und Jesus erklärt ihm dann etwas von Neugeburt. Und wir wissen auch, danach war Nikodemus wahrscheinlich immer noch verwirrt. Aber dennoch, Nikodemus zeichnet etwas aus. Er war bereit, sich auf Jesus einzulassen, auch mal einen anderen Blickwinkel einzunehmen, sagen, Jesus, ich verstehe dich zwar nicht, aber ich will mich mit dir auseinandersetzen. Und am Ende des Lebens Jesu wissen wir ja auch, dass Nikodemus sich dann auch zu Jesus bekannt hat, weil er bereit war, sich auch von Jesus auch mal herausfordern zu lassen. und auch mal von einer anderen Seite her sich das auch anzuschauen. Aber diese Bereitschaft haben eben nicht alle Pharisäer. Und jetzt gehen wir zurück zu Kapitel 9. Die eine Gruppe, die ist eben fixiert auf das, was sie bisher immer so gemacht haben, was sie immer so verstanden haben und sagen, so ist Gott und nicht anders. Und wer das anders sich verhält, der ist eben mit Gott nicht in Verbindung. Und so haben sie das auf Jesus auch bezogen, sagen, du machst etwas anderes am Sabbat, als wir für richtig erachten, deshalb bist du nicht mit Gott in Verbindung. Und wir merken, spätestens an dieser Stelle hier, nimmt die Geschichte eine Wendung. Wenn am Anfang noch die Frage steht, warum ist der Blinde blind? Weil hat er gesündigt oder seine Eltern? Geht es mittlerweile überhaupt nicht mehr um diese Frage. Mittlerweile geht es um die Frage, wer ist denn dieser Jesus, der hier geheilt hat? Ist er nun jetzt jemand, der mit Gott in Verbindung ist, oder ist er jemand, der eben nicht mit Gott in Verbindung ist? Das sind ja so die zwei Pole, um die es hier geht. Und die Pharisäer sagen, Jesus ist nicht mit Gott in Verbindung, denn er hält sich nicht an die Gebote Gottes. Und eine andere Gruppe sagt, aber schaut euch doch mal an, was er tut. Das, was er tut, das zeigt uns doch, dass er mit Gott in Verbindung ist. Ja, aber wir stellen auch fest, wenn wir weiterlesen, dass diese zweite Gruppe kein Gehör mehr findet. Sie taucht ab sofort nicht mehr auf. Die erste Gruppe hat sich wohl durchgesetzt. Die sagte, Jesus ist nicht mit Gott in Verbindung, denn er macht, was er will. Und so wenden sie sich noch einmal dem Blindgeborenen zu. Und ich finde das interessant, in Vers 17, dass sie ihn jetzt noch einmal ansprechen und fragen, was sagst du denn von Jesus, dass er deine Augen aufgetan hat? Und er antwortete und sprach, er ist ein Prophet. Habt ihr noch die erste Antwort vor Augen? Vers 11, da sagt er seinen Nachbarn, der Mensch, der Jesus heißt, der macht den Brei und wusch und ich wusch mich und so weiter. Jetzt hat er auch die Diskussion der Pharisäer untereinander mitbekommen. Wahrscheinlich fragt er sich auch, ja, wer ist denn Jesus jetzt? Ist er mit Gott in Verbindung, ja oder nein? Und er stellt fest, dieser Jesus ist für ihn wohl ein Prophet, also jemand, der mit Gott in Verbindung ist. Zu dieser Erkenntnis ist der Blindgeborene mittlerweile hindurchgedrungen. Aber genau das wollten die Pharisäer nicht hören. Und so lehnten sie es ab und sagen, ach komm, das ist doch alles Betrug hier. Du warst ja wahrscheinlich gar nicht blind. Das ist der Vorwurf, den sie jetzt formulieren. Du spielst hier nur jahrelang den blinden Mann vor. Und jetzt tust du so, als wärst du geheilt worden. Und wir merken, sie sind auf der Suche nach einer Erklärung, die zu ihrem Denken passt. Und so machen sie diesen Vorwurf, du warst ja gar nicht blind. Und so lassen sie die Eltern herbeirufen und sagen, wir wollen das nochmal genauer untersuchen. Und so rufen sie die Eltern und sagen, sagt mal, wie war das denn mit eurem Sohn? War der wirklich blind? Aber die Eltern bestätigen und sagen, ja, er war blind. Und sie sagen auch, wir wissen nicht, warum er gesund geworden ist, wir waren nicht dabei. Und sie sagen auch, fragt ihn doch selbst, er ist alt genug, er ist kein kleines Kind mehr. Aber interessant finde ich auch noch, warum die Eltern so argumentieren. Vers 22. Das sagten seine Eltern, denn sie fürchteten sich vor den Juden. Denn die Juden hatten sich schon geeinigt, wenn jemand ihn als den Christus bekenne, der solle aus der Synagoge ausgestoßen werden. Darum sprachen seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn doch bitte selbst. Also die Eltern haben ziemlich schnell gemerkt, wie der Hase läuft. Sie haben gemerkt, wenn man hier Jesus als Messias bekennt, dann ist man draußen aus der Gemeinschaft. Und für die Eltern stand jetzt die Frage auf, wollen wir raus aus der Gemeinschaft? Oder sollen wir unserem Sohn hier zur Seite stehen? Und ganz offensichtlich war es den Eltern auch nicht ganz geheuer, was mit ihrem Sohn passiert ist. Und ihnen war die Gemeinschaft, in der sie ihr Zuhause hatten, wichtiger als ihr Sohn. Und so musste ihr Sohn jetzt ganz alleine dastehen. Denn das Verhör ging ja weiter. Man fragt ihn weiter. Und spätestens an dieser Stelle frage ich mich auch, warum gibt man sich denn nicht damit zufrieden, dass da jemand blind war und ist geheilt worden? Man könnte doch einfach die Sache auch bei sich beruhen lassen und sagen, freuen wir uns, dass er wieder sehen kann. Man muss doch nicht auf alles auch eine Erklärung finden, oder? Aber so sind wir Menschen, nicht wahr? Wir wollen auf alles eine Erklärung haben. Und wenn wir was nicht verstehen, dann bohren wir trotzdem immer weiter an dieser Stelle. Und so ist das auch an dieser Stelle. Und jetzt beginnen dann also auch die Pharisäer, ich sag mal so, die religiösen Daumenschrauben rauszuholen. Indem sie dann also auch in Vers 24 sagen, jetzt komm, gib jetzt mal Gott die Ehre. Wir wissen, Jesus, also dieser Mensch Jesus ist ein Sünder. Und damit macht man so ein bisschen deutlich, sagen, komm, wir vergessen mal alles, was bisher gewesen ist. Und jetzt mal ehrlich, jetzt gib Gott die Ehre. Und jetzt hör doch mal auf uns. Wir wissen, dieser Jesus ist ein Sünder. Und wenn wir das doch wissen, dann musst du das doch auch akzeptieren. Aber wie reagiert er? Ich finde es toll. Ist er ein Sünder, fragt er. Das weiß ich nicht. Eins aber weiß ich, dass ich blind war und bin nun sehend. Für ihn steht, und wer will es ihm verdenken, die Heilung im Vordergrund. Also wenn ich blind wäre, viele Jahre meines Lebens und kann jetzt sehen, da wäre mir wahrscheinlich vieles andere auch egal. Ich würde mich freuen, dass ich sehen kann. Und so sagt er es auch hier, ich kann sehen. Das ist das, was ich weiß. Vieles andere weiß ich gar nicht. Und dann reagieren die Pharisäer und fragen ihn noch einmal, was hat er denn mit dir getan? Wie hat er deine Augen aufgetan? Und jetzt finde ich es faszinierend. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Vers 27 war es auch, der mich tiefer hat einsteigen lassen in diese Geschichte. Denn der Geheilte antwortet ja und sagt, ich hab's euch doch schon gesagt. Und ihr habt's nicht gehört? Also sagt, ich habe euch doch schon alles erzählt, warum fragt ihr es denn jetzt nochmal? Habt ihr es noch nicht verstanden? Und der weiß ja auch, ihr seid doch nicht auf den Kopf gefallen, ihr habt doch meine Worte gehört. Und dann fragt er nochmal, warum wollt ihr es abermals hören? Und die nächste Frage finde ich genial. Denn ich glaube, dass der Blindgeborene, der Geheilte, jetzt den Spieß umdreht. Und als ich diese Frage irgendwie mal bewusst wahrgenommen habe, da wurde die Geschichte für mich interessant, weil er dann nämlich fragte, oder wollt ihr auch seine Jünger werden? Da dreht er den Spieß um und sagt, ja, wollt ihr Pharisäer jetzt auch die Jünger Jesu werden? Soll ich deshalb nochmal erzählen, was ich da mit diesem Jesus erlebt habe? Und ihm wird klar gewesen sein, dass sie das nicht wollen, nach all dem, was sie bisher getan haben. Und so reagieren sie ja auch. Und dann heißt es, sie schmähten ihn und sprachen, du bist sein Jünger. Wir sind kein Jünger von diesem Jesus. Wir sind Jünger von Mose. Wir bleiben bei dem, was wir wissen. Mose hat von Gott die 10 Gebote bekommen, so argumentieren sie auch weiter. Und da bleiben wir, bei diesem Jesus, da wissen wir nicht, woran wir sind. Diesen Jesus, den können sie ganz offensichtlich nicht einsortieren. Ja, auch Nikodemus konnte es nicht. Und dennoch war Nikodemus offen und bereit, eben sich damit mal auseinanderzusetzen. Aber die anderen hier, die machen zu und sagen, dieser Jesus, mit dem haben wir nichts zu tun. Wir begreifen es nicht, wir verstehen es nicht und wir wollen uns damit auch nicht beschäftigen. Und so zementieren sie eigentlich das, was sie schon immer geglaubt haben, was sie immer gesehen haben. Und sie sind eine Gruppe, die damit also auch nicht offen sind, etwas mal von einer anderen Seite her zu beleuchten, auch mal eine neue Erkenntnis zu gewinnen. Und so schmähen sie ja diesen jungen Mann und sagen hier, du bist auf der Seite des Sünders, wir aber nicht. Und ich finde das schon bemerkenswert, denn die Pharisäer zementieren hier ja sehr stark und sagen hier, wir bleiben bei dem, was schon immer so war. Als Adventisten sind wir ja eine Bewegung, eine Glaubensbewegung, die ja sehr offen war, immer wieder auch für neue Erkenntnis. Jedenfalls am Anfang unserer Entwicklung. Also zum Beispiel der Sabbat war ja gar nicht am Anfang Teil unserer Bewegung. Als wir als Kirche gegründet waren, ja, dort spielt er schon eine wichtige Rolle. Aber davor, auch Ellen White hat ja den Sabbat nicht gleich akzeptiert, als Joseph Bates mit dieser Erkenntnis kam. Sie hat das erstmal abgelehnt und sagt, Joseph Bates, du mit deinem Sabbat jetzt, lass mich doch damit mal in Frieden. Erst durch weiteres Studium hat sie erkannt, jawohl, das ist ein wichtiges Geschenk, das Gott uns macht. Und das wollen wir auch für uns annehmen. Und so viele andere Dinge und Themen, die Adventisten diskutiert haben, kamen nach und nach hinzu, sodass wir festgestellt haben, wir sind eine Bewegung, die ja auch aus ihrer Geschichte her immer wieder gesagt hat, die Reformation muss weitergehen. Und den evangelischen Christen haben wir ja auch vorgehalten und gesagt, ihr seid bei Luther in der Reformation stehen geblieben, aber Reformation muss weitergehen. Und so waren Adventisten immer wieder auch offen für neue Erkenntnis. Und früher war es dann auch manchmal gang und gäbe, wenn man sich getroffen hat auf irgendwelchen Konferenzen, den Nächsten zu fragen, hast du neue Erkenntnis? Hast du neues Licht? Heute würden wir vielleicht eher fragen, hoffentlich hat niemand neues Licht, damit wir einfach auch bei dem bleiben können, was wir bisher auch erkannt haben. Aber geht es nicht auch darum, dass wir immer wieder auch neue Erkenntnis gewinnen? Also ich meine damit jetzt nicht nur jetzt lehrmäßig, dass wir vielleicht noch einen 29. Glaubensartikel oder sowas brauchen, sondern auch, wenn wir die Bibel lesen. Ich meine, manche Geschichte haben wir vielleicht schon 100 Mal gelesen. Und manchmal passiert es auch so, dass man anfängt zu lesen und dann schaltet man schon ab und sagt, ah ja, kenne ich, weiß ich, weiß ich, weiß ich. Und wir sind gar nicht mehr offen, das nochmal mit anderen Augen zu sehen und vielleicht auch etwas, was uns ganz neu, ganz persönlich neu anspricht, auch auf uns wirken zu lassen. Und ich glaube, dass das auch notwendig ist, dass wir so Gottes Wort auch zu uns persönlich sprechen lassen müssen und einfach mal eine andere Perspektive auch einzunehmen. In einem der Bezirke, in denen ich als Prediger tätig war, ist also weit weg von hier, da sagte mir mal jemand, sagte, ja, die Adventgemeinde ist auf einem falschen Weg. Adventisten haben den richtigen Weg verlassen und er machte das fest und sagte, bis zu dem Tod von James White, da war die Adventgemeinde noch auf dem richtigen Weg. Und ich fragte mich, was war jetzt gerade an der Zeit, als James White starb, so entscheidend? Aber für ihn war das der Punkt, dass er sagte, ja, bis dahin gab es keine Dreieinigkeit. Denn das war kein Thema innerhalb der Kirche und James White war ja jemand, der das auch nicht befürwortet hat. Und dieser Bruder eben halt auch nicht. Und danach kam mir die Diskussion dann auch auf. Und er sagte, danach ist die Gemeinde auf einen falschen Weg gegangen. Obwohl nachher ja auch Ellen White später das ja auch mit bestätigt hat, dass wir glauben an den Vater, den Sohn und auch den Heiligen Geist. Wieder andere machen das vielleicht an einem anderen Termin fest. 1888, als in Minneapolis die große Diskussion stattfindet, Erlösung allein durch den Glauben. Eine Thematik, die wir ja auch in unserem Bibelgespräch zurzeit auch diskutieren. Das hätte man wahrscheinlich vor 1888 auch ein wenig anders diskutiert. Denn dort hat man das so verstanden, dass man eben erlöst wird. Das Leben, was man vorher geführt hat, spielte keine Rolle. Du bekommst die Vergebung. Aber wenn du jetzt mal die Vergebung hast, danach musst du dich bewähren. Und dann spielt die Vergebung eine immer kleinere Rolle. Und irgendwann hat man doch gemerkt und 1888 hat man das dann doch auch festgeschrieben, dass Erlösung tatsächlich allein aus dem Glauben auch folgt. Und unser Leben, wie wir es in der Nachfolge auch gestalten, eine Folge dessen ist, dass wir Jesus als unseren Erlöser auch annehmen. Also es ist schon interessant, das einfach mal festzustellen. Und so stelle ich fest, dass wir dann immer wieder auch in verschiedenen Zeitaltern manchmal auch stehen bleiben. Auf jeden Fall, glaube ich, ist es wichtig, dass wir das Wort Gottes immer wieder versuchen, auch aus einer neuen Perspektive zu lesen. Vielleicht eine kurze Geschichte dazu. Von morgens in der U-Bahn oder S-Bahn hier, wenn man so nach München fährt, da ist ja manchmal auch viel los und die Leute sitzen dort und man möchte einfach so seine Ruhe auch haben. Und es war auch früh morgens, 7:30 oder so etwas, alle sitzen da auf dem Weg zur Arbeit und plötzlich geht die Tür auf, ein Vater steigt da mit seinen 3 Kindern ein, setzt sich hin und die Kinder toben so durch den Waggon und alle Leute denken, mei, jetzt dieses Chaos, kann der nicht mal nach seinen Kindern gucken, dass die wenigstens ein bisschen ruhig sind. Und alle sitzen so und einer stupst so den einen Mann an, der so genau neben dem Vater sitzt, so nach dem Motto, ja, sprich ihn doch mal drauf an, dass er nach seinen Kindern guckt. Und tatsächlich, irgendwann nimmt er sich auch ein Herz und sagt, wollen Sie nicht mal nach Ihren Kindern schauen? Worauf der Vater sagt, ach ja, Sie haben ja recht, aber es tut mir leid, wir kommen gerade aus dem Krankenhaus, meine Frau ist gerade verstorben, ich habe gerade überhaupt nicht dran gedacht an der Stelle. Glaubt ihr, dass jetzt noch irgendjemand von den Leuten eine Rolle spielt, ob die Kinder da jetzt springen oder nicht? spielt doch keine Rolle. Jeder hat Sympathie mit dem, man sagt, oh, der ärmste Mann, na klar, wenn es mir so ging, ich würde wahrscheinlich in dem Moment auch nicht an meine Kinder denken. Es ist die gleiche Situation, nur ein anderer Blickwinkel. Man hat auf einmal noch eine Information und man sieht die Welt mit anderen Augen. Und ich glaube, dass das für uns auch wichtig ist, dass wir das auch mit Gottes Wort machen. Nicht immer nur mit dem herangehen, so wie wir es schon immer denken und manchmal schon abschalten bei den ersten Sätzen, weil wir vielleicht die Geschichte schon auswendig kennen, sondern auch mal diese Offenheit haben, die Nikodemus ausgezeichnet hat, zu sagen, ja, ich will es mal von der Perspektive schauen. Und dann auch neue Erkenntnis vielleicht auch zu bekommen. Wenn wir das nicht tun, was passiert dann? Wenn wir uns zum Maßstab machen, so wie es die Pharisäer hier tun, dann bekommt genau das, was die Eltern befürchtet haben. Vers 31 und die folgenden möchte ich noch lesen. Wir wissen, das ist nochmal die Diskussion, die jetzt also die Pharisäer mit dem Geheilten auch haben. Wir wissen, dass Gott die Sünder nicht erhört. Und sie meinen damit eben Jesus, der ja ein Sünder in ihren Augen ist, sondern den, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den erhört er. Von Anbeginn der Welt an hat man nicht gehört, dass jemand einen Blindgeborenen in die Augen aufgetan haben. Wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun. Sie antworten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und lehrst uns. Und sie stießen ihn hinaus. Es passiert also genau das, was die Eltern befürchtet haben. Der Geheilte, der doch eigentlich Grund für das Lob Gottes sein sollte, wo es doch in Vers 7 noch so nach Happy End aussieht, er wird jetzt ausgestoßen. Und das, obwohl er doch nur sagte, also schaut doch mal, was er getan hat hier in Vers 34, wo er sagt, wäre Jesus nicht von Gott, da könnt ihr doch nichts tun. Jetzt sagen sie, das war genug. Das war das Wörtchen zu viel, raus mit dir. Du willst uns belehren, ist noch eine Frage, die sie stellen. Und damit sind sie auch wieder in dem ersten Denkmuster und sagen, du bist doch blind gewesen. Du bist doch voll Sünde. Also entweder du oder deine Eltern haben irgendwas falsch gemacht. Deshalb warst du blind. Und wir sind nicht blind, wir sind gesund. Wir machen alles richtig in unserem Leben. Und du, Sünder, willst uns Gerechte belehren? Sagen, nee, das kommt nicht vor. Und so schicken sie ihn raus. Raus aus unserer Gemeinschaft. Du hast hier nichts mehr verloren. Er, der Geheilte, der durch das Handeln Gottes eigentlich Grund für das Lob Gottes sein sollte, wie es Jesus ankündigt, steht jetzt außerhalb der Gesellschaft. Er wird gemieden. Glücklicherweise ist die Geschichte immer noch nicht zu Ende. Sondern Jesus erfährt davon. Jesus hört, dass der Geheilte eben jetzt draußen ist sozusagen. Und so macht er sich auf den Weg und sucht diesen geheilten jungen Menschen. Und Jesus weiß, dass der Geheilte seinen Glauben schon bekannt hat. Vielleicht sogar viel stärker bekannt, als er sich das selber bewusst ist. Aber er weiß auch, dass er noch längst nicht alles begriffen hat. Und so will Jesus ihn weiterführen. Deutlich wird das in Vers 35. Es kam vor Jesus, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, fragte er, glaubst du an den Menschensohn? Glaubst du an den Menschensohn? Das ist ja der Begriff Menschensohn, ein alter Titel aus Daniel 7, der also auch für den Messias auch verwandt wird. Und Jesus hat den ja für sich selber auch immer wieder auch genutzt. Ich bin der Menschensohn. Glaubst du an den Menschensohn? Und die Antwort, die er gibt, ist für mich hochinteressant. Er antwortete und sprach, Herr, wer ist's? Also mit anderen Worten, Herr, wer ist denn der Menschensohn, dass ich an ihn glauben kann? Er sagt, ich kenne keinen Menschensohn, ich weiß nicht, wer der Menschensohn ist. Und jetzt gibt es etwas, was es nur ganz selten in der Bibel gibt, im Neuen Testament. Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen und der mit dir redet, der ist es. Diese direkte Offenbarung, die Jesus hier gibt, indem er sagt, ich bin der Menschensohn, die gibt es nur an ganz wenigen Stellen. Hier bei der Frau am Jakobsbrunnen auch. Aber die Pharisäer zum Beispiel, die immer wieder fragen, sagen, Jesus, bist du jetzt der Messias, ja oder nein? Der gibt Jesus immer nur eine Antwort. Und interessanterweise ist es genau die Antwort, die auch Nikodemus gefunden hat, indem Jesus nämlich sagt, schaut, was passiert, schaut die Zeichen und Wunder an, dann wisst ihr es, ob ich der Messias bin oder nicht. Aber hier, diesem Geheilten, der wohl ziemlich verunsichert ist, jetzt ganz alleine dasteht, dem offenbart sich Jesus und sagt, ich bin der Messias, du sprichst mit ihm. Und interessant, was dann auch passiert. Vers 38, er aber sprach, Herr, ich glaube, und betete ihn an. Also auch dieser Vers ist nochmal hochinteressant, Vers 38. Er betet Jesus an. Das findet ihr auch im Neuen Testament sonst an keiner Stelle, dass wirklich jemand vor Jesus niederfällt und Jesus anbetet. Aber das zeigt auch nochmal, auch dadurch, dass Jesus ihn nicht zurückweist und sagt, nee, ich bin auch nur ein Mensch, mich darfst du doch nicht anbeten. Nein, so reagiert Jesus nicht. Er lässt es geschehen. Denn Jesus ist ja tatsächlich nicht nur einfach irgendein Mensch, sondern Jesus ist der Messias, gottgewordener Mensch. Und so wird dieser Blindgeborene Stück für Stück näher zu Gott geführt. Ich denke, wir merken das an dieser Stelle. Nämlich jetzt erst begreift er, wer Jesus ist. Und wir stellen auch fest, geheilt wurde er aber schon viel früher. Da hat er noch gar nicht so viel von Jesus verstanden. Aber er hat schon die Heilung erlebt. Deshalb noch einmal diese Frage, und ich finde sie ganz wichtig, nämlich die Frage, wer ist Jesus? Der Blinde hat ja auch Antworten gegeben. In Vers 11, bei den Nachbarn hat er gesagt, der Mensch, der Jesus heißt. An der Stelle war wahrscheinlich Jesus tatsächlich für ihn irgendein Mensch, der erstaunlicherweise ihn gesund machen konnte, aber in seinen Augen war es trotzdem einfach ein Mensch. Und nach der Diskussion mit den Pharisäern in Vers 17, da hat er gesagt, er ist ein Prophet. Ja, da muss Gott irgendwie seine Finger im Spiel haben. Aber jetzt erkennt er, dass es nicht nur irgendein Prophet, sondern jetzt merkt er, Jesus ist der Menschensohn, der Messias, der Erlöser. Und ich würde sagen, erst jetzt ist er sehend geworden. Also vorher konnte er zwar schon physisch wieder sehen, aber jetzt hat er auch Gott gesehen, jetzt hat er Gott begriffen. Jesus' rettendes Handeln erreicht jetzt sein Ziel. Und ich glaube, dass Jesus genau das auch möchte, dass wir sehend werden. Selbst wenn wir blind wären, könnten wir Gott begreifen. Ein Stückchen weit jedenfalls. Jedenfalls diese wichtige Frage können wir erfassen. Und das wird daran auch deutlich, weil jetzt die Pharisäer nochmal Fragen sagen. Sag mal, Jesus, sind wir denn auch blind? Aber Jesus sagt, also wenn ihr blind wärt, könnte man euch keinen Vorwurf machen. Also kann man einem Blinden einen Vorwurf machen, wenn er über etwas stolpert, was er gar nicht sehen kann? Also wer da einen Vorwurf macht, der wäre ja töricht. Und Jesus macht deutlich, nein, wenn ihr blind wärt, dann würden wir euch alle keinen Vorwurf machen. Aber Jesus macht auch deutlich, indem er ihnen sagt, ihr sagt ja selbst, dass ihr sehend seid. Und weil er ja selber sagt, ihr seid sehend, oder in dem Teil, was wir heute Morgen gesagt, ihr seid die Gesunden, ihr seid die, die es gar nicht nötig haben. Deshalb sagt Jesus, bleibt auch eure Sünde. Es ist keine ahnungslose Blindheit. Ahnungslose Blindheit kann man heilen. Oder wenn man sagt, ich möchte mehr über diesen Jesus erfahren. Ich begreife es zwar nicht, aber ich will mich mit ihm beschäftigen. Ja, das ist der Weg, um Jesus zu erkennen. Aber vorher alle Schotten dicht zu wahrsagen, na, wir wissen alles über jemanden und wir brauchen das nicht mehr. Das ist keine ahnungslose Blindheit, sondern Ablehnung aus Überzeugung. Und dann bleibt eben das, was Jesaja sagt, mit sehenden Augen sehen sie nicht. Und genau hierin liegt die Tragik. Aber die gute Botschaft ist ja, wir können Jesus erkennen. Wir können begreifen, wer er ist. Er will uns nämlich die Augen öffnen, so wie dem Blindgeborenen. Er will uns zu Menschen machen, die ihm vertrauen und ihm nachfolgen. Und so möchte ich uns immer wieder auch einladen, dass wir uns auf diesen Jesus einlassen, dass wir uns mit seinem Wort beschäftigen, es auch mal aus verschiedenen Perspektiven auch anzuschauen, um neue Gedanken zu bekommen, mal Fragen zu stellen, die vielleicht auch unangenehm sind, um ihn wieder neu zu entdecken. Denn wichtig ist zu erkennen, wer ist dieser Jesus? Ist es irgendein Mensch? Ist es vielleicht ein Prophet, vielleicht einer unter vielen, der mit Gott zwar in Verbindung steht und vielleicht auch Gutes verkündigt hat? Oder ist er wirklich der Messias, der Erlöser? Ich wünsche uns allen, dass wir zu dieser letzten Erkenntnis auch kommen und dass wir erkennen, dass Jesus jeden Einzelnen auch von uns auch herausrufen möchte, dass wir in ihm auch denjenigen erkennen, der auch uns die Augen öffnen möchte. Denn die gute Nachricht lautet ja auch, wer blind war, muss nicht blind bleiben. Amen.